Herzlich willkommen bei Wunderkinder, der Podcast für alle kleinen und großen hochsensiblen Wunderkinder. Hi, ich bin Julia Theresa Lump und zeige dir, wie du trotz der Hochsensibilität mehr Leichtigkeit in deinen Familienalltag bringst. Lass uns gemeinsam den Schatz entdecken, der in dir oder deinem hochsensiblen Wunderkind steckt. Hallo ihr Lieben, ich kann es fast nicht glauben, aber es gibt heute wieder eine neue Podcast-Folge von mir. Ich freue mich so sehr, dass die erste Folge so eine große Resonanz hatte und ich so viel positive Rückmeldung gekriegt habe. Deswegen dachte ich mir, okay, Julia, wir setzen uns dran und machen eine neue. Und ich muss euch einfach davon erzählen. Ich hatte gestern den ersten Elternraumabend und ich dachte einfach nur, ja, ich bringe euch uns mal alle auf den neuesten Stand, was die Hochsensibilität ist, wie man es rausfindet, die Definition, die Teilbereiche, und dachte, ja, da sind Menschen dabei, mit denen arbeite ich schon eine Weile, die kennen die Hochsensibilität schon eine Weile, und die waren alle so krass berührt, erschüttert, die haben sich so krass nochmal wiedergefunden, weil einfach oft die Frage davor kam: Ist es Hochsensibilität bei meinem Kind? Ist es bei mir Hochsensibilität? Ist es Charakter? Ist es Erziehung? Was ist es? Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich nutze diese Folge, um euch wirklich nochmal alles im Detail zu erklären. Was ist Hochsensibilität? Was ist Stand der Forschung? Wie findet man es im Körper, im Gehirn raus? Die Definition, die Teilbereiche. Damit wir einfach mal alle einmal auf dem Stand sind, wie die gestern, weil das gab allein schon riesengroße Aha-Effekte. Ich möchte noch dazu sagen, ich habe eine andere Podcast-Folge, wo die 15 Fragen drin sind, die ich auch gestern in der Gruppe besprochen habe. Also hier könnt ihr einfach nochmal reingucken. Vielleicht hängen sie noch hinten dran, aber das sehen wir dann gleich. Okay, wir legen los. Ich erzähle immer von mir, bevor wir mit der Hochsensibilität als allgemein starten, und sage immer, dass ja ich hochsensibel bin und dass meine Kindheit nicht ganz so toll war, weil man einfach nichts von der Hochsensibilität wusste und ich einfach ein überfordertes Umfeld hatte. Und ich erzähle das immer, weil für mich ist wichtig zu verstehen, die Hochsensibilität wurde erst in den 90er Jahren erforscht. Elaine Aron hat in den 90er Jahren begonnen, die Hochsensibilität zu erforschen. Und sie prägte zum ersten Mal den Begriff High Sensitive Person, HSP. Und sie sagt, dass 4 Bereiche für einen hochsensiblen Menschen sprechen. Wir haben einmal, dass Informationen tiefer verarbeitet werden, dass Hochsensible eine viel niedrigere Reizschwelle haben, also dass einfach alles durch den Körper und den Geist geht, ob man will oder nicht. Die sind emotional super berührbar und hochsensible nehmen super subtile Reize wahr. Also die merken schon das Kleinste vom Kleinen. Sie hat das in den 90er Jahren erforscht in den USA. Natürlich wurde noch viel weiter geforscht, auch bis heute. Aber ich finde es so krass. Ich bin 87 geboren. Man hätte mir damals einfach nicht anders helfen können, weil man damals von der Hochsensibilität noch nichts wusste. Heute ist es natürlich anders. Und dann frage ich immer meine Menschen, die im Vortrag oder wo auch immer vor mir sitzen, bringe ich ein Bild, wo ein Gehirn drauf ist, und sage, kann man Hochsensibilität im Körper nachweisen? Und dann ist immer so, vielleicht im Gehirn, im Körper. Und es ist verrückt. Das war auch gestern der Aha-Effekt. Denn man kann im Gehirn sichtbar machen, ob ein Mensch hochsensibel ist oder ob er auch Autist ist oder ob was anderes vorliegt. Denn Hochsensible haben eine stärkere Aktivität verschiedener Hirnareale. Also man kann Menschen ins MRT schieben und dann rausfinden, ist dieser Mensch hochsensibel oder ist es eben nicht. Diese Bereiche, die da mehr aktiviert sind, sind Bereiche der Aufmerksamkeit, der Empathie, der Handlungsplanung, der Integration von Informationen und auch der Verarbeitung von Informationen im zwischenmenschlichen Bereich. Also man kann wirklich sagen, und das ist nicht einfach nur aus Büchern, ich habe wirklich Menschen kennengelernt, Erwachsene, die in die Klinik gegangen sind, um rauszufinden, habe ich eine Depression, habe ich eine Angst, was habe ich? Und die wurden in die Röhre geschoben Und man hat diesem Mann gesagt, du hast nichts von alledem, du bist einfach nur hochsensibel. Und das finde ich so krass. Natürlich können wir jetzt nicht alle Kinder in die Röhre schieben, aber man kann es zum Beispiel durch sowas herausfinden. Man sagt aber auch, dass Hochsensible ein neurologisch durchlässigeres Nervensystem haben. Also da ist viel mehr los, da ist viel mehr Anspannung, da ist einfach mehr wie bei Nicht-Hochsensiblen. Außerdem sagt man, dass Hochsensible mehr Spiegelneuronen haben und die sorgen dafür, dass man sich noch viel besser in jemand anderes hineinversetzen kann. Sie haben eine höhere Konzentration von Neurotransmittern und dadurch können sie sich besser konzentrieren, aber natürlich auch viel mehr wahrnehmen. Und sie haben höhere Gehirnwellen. Also das ist im EEG sichtbar, dass Hochsensible höhere Gehirnwellen haben, weil die Adrenalinausschüttung einfach mehr aktiviert ist und diese Menschen dann einfach viel stärker unter Strom stehen. Also man kann nicht einfach nur eine Testung durch Testfragebögen machen, sondern man könnte auch wirklich im Körper feststellen, der Mensch ist hochsensibel oder er ist eben nicht hochsensibel. So, jetzt kommen wir noch kurz zur Definition der Hochsensibilität. Für mich ist es krass, als ich mich vor unfassbar 12 Jahren mit der Hochsensibilität angefangen habe zu beschäftigen, war die Zahl der Hochsensiblen bei 10-15%. Und heute liegen wir bei 30%. 30% aller Menschen sind hochsensibel. Und ich sage immer, von der Dunkelziffer will ich gar nicht sprechen, weil wenn wir uns die Typen der Hochsensiblen angucken, gibt es viel mehr Introvertierte wie Extrovertierte. 70 introvertiert, 30 extrovertiert. Von daher ist wahrscheinlich die Dunkelziffer der Hochsensiblen einfach noch viel größer. So, die Definition, ganz wichtig. Die Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Es ist eine biologische Veranlagung. Circa 30% aller Menschen und Tiere haben die Hochsensibilität. Es ist auch wichtig, es ist keine Krankheit. Du findest es in keinem ICD-10. Es ist keine psychische Krankheit. Es ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Aber wenn du es nicht weißt, können sich einfach Dinge oben drauf setzen, die dann eine Depression, eine Angst oder wie auch immer befördern. Und ganz wichtig ist es vererbt. Das bedeutet nicht, dass ich das jetzt direkt an meine Nachfahren weitergegeben habe, sondern es kann auch sein, dass es von der Großmutter kommt oder vom Onkel. Also es muss nicht direkt, aber es wird vererbt. Und Hochsensible nehmen Reize stärker wahr und befinden sich auf dauerhaftem Empfang. Körper, Geist und Seele, der ganze Körper. Nicht nur, was wir riechen, was wir schmecken, sondern auch so Themen wie Allergien, Darmgeschichten ist hier super präsent bei Hochsensiblen. Und wenn man nicht weiß, dass ein Mensch hochsensibel ist, kann das die völlige Überforderung sein, weil dieser Mensch ja dann alles wahrnimmt und jeden riecht und sieht und schmeckt und aber gar nicht weiß, warum das so ist. So, das war die Definition der Hochsensibilität. Ich gehe jetzt noch auf die verschiedenen Teilbereiche der Hochsensibilität ein, weil die für mich einfach super wichtig sind für die Erklärung der Hochsensibilität. Wir beginnen mit der sensorischen Hochsensibilität. Hier sind einfach 2 bis 3 Sinnesorgane davon betroffen. Wir haben die akustische Hochsensibilität und hier ist es nicht nur die Lautstärke, sondern dieses dauerhafte kleine, das Summen von der Uhr, die Geräusche von der Kuckucksuhr, das Brummen des Kühlschranks oder wenn irgendwo draußen man die Autobahn hört. Auch solche Geräusche können Hochsensible wahnsinnig machen. Dann haben wir die visuelle Hochsensibilität, hier die Lichtempfindlichkeit, aber auch hektische Bewegungen. Ich zum Beispiel, ich gehe nie ohne Sonnenbrille aus dem Haus. Ich brauche immer die Sonnenbrille, egal ob es regnet, egal ob es schneit, egal ob die Sonne scheint. Meine Augen sind so empfindlich, wenn ich die nicht schütze und bedecke, dann kriege ich ganz schnell Kopfschmerzen und bin einfach raus. Dann haben wir als nächstes die olfaktorische Hochsensibilität. Das Riechen. Ich sage immer, ich rieche, wenn andere Menschen Hunger haben. Ich rieche andere Menschen, wie es ihnen geht. Aber auch so dieses Altriechen, diese Stimmungen riechen, haben Hochsensible ganz oft. Dann haben wir die gustatorische Hochsensibilität. Das Schmecken. Ist noch was gut? Ist es schon drüber? Ich habe aber auch Kinder, die wirklich dann eine bestimmte Temperatur brauchen beim Essen, sonst können sie es nicht essen. Die Konsistenzen, aber auch die Anordnung auf dem Teller. Ich erzähle immer das Beispiel, mein Mann hat mir letztes Jahr zum Geburtstag so einen abgetrennten Teller wie im Altersheim geschenkt, weil ich einfach nur Dinge getrennt voneinander essen kann. Die lieben alle Soße, die überschütten alles mit Soße. Ich kann das nicht essen, mein Magen macht da einfach zu. Also auch hier Hochsensibilität. Dann haben wir die taktile Hochsensibilität. Nähte, Etiketten, Socken, Unterwäsche passt hier zu 100% rein. Ich habe super viele Kinder, die große Probleme haben beim morgens Anziehen. Auch hier ein großer, großer Teilbereich der Hochsensibilität. Dann haben wir die thermische Hochsensibilität, eine starke Reaktion auf Kälte oder Hitze. Ich bin in der Fraktion Hitze. Nächste Woche sind es wieder 30 Grad. Ich habe jetzt schon Bammel davon, weil ich einfach, wenn es so warm ist, ich kann nicht denken. Ich schwitze nur, ich bin nicht lebensfähig. Das geht mir einfach auf den Kopf und ja, für mich super schwierig. Dann haben wir die emotionale Hochsensibilität, dass die Gefühle stärker wahrgenommen werden, entweder von sich, aber auch von den anderen und eine ausgeprägte Empathie. Die kognitive Hochsensibilität, dieses vernetzte Denken. Ich sage immer hochsensible Denken wie ein Stern bis zum Schluss. Und was ist, wenn das passiert? Und was ist, wenn hier passiert? Also super viel abwägen, super viel nochmal nachdenken. Das ist dieser vernetzte Denkstil bei Hochsensiblen. Aber auch natürlich das Denken in Bildern habe ich bei mir super oft. Dann haben wir die geistige Hochsensibilität, die übersinnliche Wahrnehmung, das Sehen von Engeln, von Verstorbenen, von Auren, von Geistwesen, der sechste Sinn, die Intuition, alles ist hier zu Hause und auch super oft, auch bei mir, ausgeprägt. Dann haben wir noch als letztes die ethische Hochsensibilität, dieses Gerechtigkeitsempfinden, diese Ungerechtigkeit, dieses Schwarz- und Weiß-Denken, dieses Gut und Böse und auch so, warum darf der Papa Gummibärchen essen und warum darf ich keine essen? Also hier super ausgeprägt. Und wenn ich eine Testung mache mit meinen Familien, dann teste ich wirklich, ist es die Hochsensibilität? Welcher Typ ist es? Eher introvertiert, eher extrovertiert? Und in welchen dieser Teilbereichen passt dieses Kind dann auch einfach rein? Und allein schon diese Teilbereiche, die Definition und was es im Körper, wie man es nachweisen kann, hat bei diesen Eltern gestern schon so viele Aha-Effekte gemacht, dass ich gedacht habe, ich muss das jetzt einfach mit euch teilen. Denn es ist krass. Eine gute Entwicklung von einem hochsensiblen Kind hängt nur von seinem Umfeld ab. Bei schwierigen Bedingungen haben Hochsensible ein höheres Risiko für Depressionen, Angst oder Stress. Auch wenn man zum Beispiel nicht weiß, dass dieses Kind hochsensibel ist. Wohingegen bei guten Bedingungen kann sich ein hochsensibles Kind überproportional gut entwickeln und, ganz wichtig, ein völlig normales Leben führen. Wir haben dann Themen im Schlafen, wir haben Themen im Essen, wir haben Themen mit der Kleidung, wir haben Themen mit vielen Gefühlen. Aber wenn man das weiß, wenn man ein Bewusstsein dafür hat, wenn man darüber spricht mit sich, mit anderen, Schule, Kindergarten, wie auch immer, dann habe ich in den letzten 8 Jahren immer wieder gemerkt, dass ein hochsensibles Kind ein völlig normales Leben führen kann. Und das ist für mich das, was ich euch mitgeben möchte. Es braucht nicht immer eine Diagnose. Es braucht nicht immer ein ADS, ein ADHS, ein was auch immer. Sondern oft ist es wirklich die Hochsensibilität. Ich habe eine andere Folge, da ist drin, 50% aller ADS und ADHS-Diagnosen sind eigentlich eine verkappte Hochsensibilität. Hier dieses Bewusstsein, hier dieses, ich bin nicht alleine, es geht anderen Menschen auch noch so. Und auch einfach die Informationen, die ihr jetzt habt, spürt rein. Wie sind die Bereiche? Wo seht ihr euer Kind? Wie seht ihr es? Wie seht ihr euch? Das allein reicht oft schon, um ein Bewusstsein zu bekommen, um was für das Kind zu verändern. Ich bin so froh, dass es euch alle gibt. Ich bin so froh, dass ihr euch alle auf den Weg macht. Und ich kann euch einfach anbieten, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne eine Mail auf meiner Homepage unter kind-karlsruhe.de. Schreibt mir, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr Unterstützung braucht oder auch, wenn ihr eine Idee habt für eine neue Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei wart. Und freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und sag einfach nur, danke, dass es euch gibt. Macht's gut.
Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de oder hinterlasse mir eine Nachricht auf Facebook und Instagram unter Wunderkind Karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Alles Liebe, deine Julia Theresa.